Es ist Frühsommer 1976. In einer Ostberliner Wohnung findet ein Treffen statt. Ein Geheimtreffen. Ein früherer Pastorkollege von mir schafft Kontakt zu einer westdeutschen Wissenschaftsorganisation in Bonn. Er nimmt Unterlagen mit, die er am Leib nach West-Berlin trägt und von dort nach Bonn schickt. Nach der Flucht meines Bruders über die Ostsee mit seiner Familie, nach über 30 Verhören durch die Kriminalpolizei und die Staatssicherheit, nach 15 Jahren unablässiger Besuche durch die Stasi und der schriftlichen Bescheinigung, dass unsere Kinder keine weiterbildenden Schulen besuchen dürften, ist dieser westliche Vermittler unsere große Hoffnung. Die Chance, der Türöffner, möglicherweise. Hoffentlich. Und dann machen wir einen Sprung. Ende Januar 1977, nunmehr wohnen wir in Hamburg, kriege ich einen Anruf aus Bonn. Wie schön, dass wir uns in aller Freiheit sprechen und abstimmen können. Wir laden Sie ein, nach Bonn zu kommen, um über Ihr Projekt zu befinden. Wir wollen es genehmigen. Was war geschehen? Wenige Tage zuvor, ich werde diesen Tag mein Leben lang nicht vergessen, sitzen wir als Familie im Zug mit 14 Gepäckstücken in einem Abteil von Magdeburg nach Hannover. Nachdem die letzte Grenzkontrolle vorbei ist, und unser älterer Sohn einen Satz gesagt hat, den ich öffentlich nicht wiederholen kann, ist auf einmal alles anders. Wir brauchen keinen Vermittler mehr. Wir müssen niemanden fragen, um von A nach B zu gehen. Wir müssen nicht mehr damit rechnen, dass man uns abhört, bespitzelt, dass über uns irgendwo Buch geführt wird. Sondern wir sind Menschen, für die der Begriff Freiheit einer der größten ihres Lebens ist. Aber die Frage, und deshalb erzähle ich diese Geschichte, die mich Jahrzehnte später umtreibt, ist die, was haben wir aus dieser Freiheit gemacht? Hat diese Zäsur in unserem Leben etwas bewirkt? Dieser neue Weg, haben wir ihn genutzt? Oder brauchen wir weiterhin Vermittler? Menschen, die für uns etwas erreichen? Sind wir abhängig von den Meinungen anderer? Oder gehen wir einen direkten, geraden Weg? Dies ist für mich das Bild geworden für mein Verhältnis zu Gott. Und ich möchte mit euch lesen aus Hebräer Kapitel 10, die Verse 19 bis 25. Hebräer 10, die Verse 19 bis 25. Weil Jesus, ich lese nach der guten Nachricht, weil Jesus sein Blut geopfert hat, liebe Brüder, haben wir freien Zutritt zum Heiligtum. Er hat uns durch den Vorhang einen neuen Weg zum Leben gebahnt. Der Vorhang ist sein sterblicher Leib. Wir haben einen obersten Priester, der dem ganzen Haus Gottes vorsteht. Darum wollen wir uns Gott mit ehrlichem Herzen und festem Vertrauen nähern. Denn unser Gewissen ist von aller Schuld gereinigt. Und unser Körper mit reinem Wasser gewaschen worden. Wir wollen an der Hoffnung festhalten, zu der wir uns bekennen. Wir wollen nicht schwanken, denn Gott, der das Versprechen gegeben hat, steht zu seinem Wort. Einer soll sich um den anderen kümmern und ihn zur Liebe und zu guten Taten anspornen. Einige haben sich angewöhnt, den Gemeindeversammlungen fern zu bleiben. Das ist nicht gut. Vielmehr müsst ihr einander Mut machen. Ihr seht doch, dass der Tag näher rückt, an dem der Herr kommt. Der Hebräerbrief wird von den Theologen als ein theoretischer, sehr schwieriger Brief bezeichnet. Aber das ist er eigentlich nicht. Sondern es geht darum, dass der ungenannte Apostel der Gemeinde, der neuen Gemeinde, die aber noch in ihren Traditionen behaftet ist, sagen will mit alten Bildern und neuen Bildern, was neu ist. Und genau darum geht es. Er holt die Judenchristen in ihrer Tradition ab und er zeigt, was anders geworden ist, nachdem Jesus gekommen, nachdem Jesus gestorben ist. Es ist die Gemeinde im Umbruch, an die er sich wendet. Wir leben hier an der Nahtstelle zwischen dem Alten und dem Neuen. Die ersten Apostel sind gestorben. Die erste Verfolgung ist noch nicht über die Gemeinde hereingebrochen. Wir leben etwa um das Jahr 90, als dieser Brief geschrieben wurde. Aber nun fragen wir uns natürlich, was soll ein solches altes Wort vor 2000 Jahren geschrieben in unserer Zeit heute bewirken? Wenn wir nach wichtigen Themen in diesem Hebräerbrief fragen, ich kann die Bibelworte nicht lesen, aber die Schlagworte nennen, dann wird uns klar, dass dies tatsächlich kein ganz altes Wort ist. Hier wird berichtet, dass der Anfangseifer der Urgemeinde erlahmt ist, dass Müdigkeit um sich greift, dass die Gemeinde die klaren Ziele und Perspektiven aus den Augen verloren hat, ja, dass sich sogar Abfall breit macht. Zitat: Abfall vom lebendigen Gott. Und da ist nicht über die Leute da draußen gesprochen, sondern über die Gemeinde geredet. Es geht also eigentlich um eine Gemeinde in der Krise. Und die Judenchristen müssten sich fragen, was aus der Gemeinde mit dem Pfingstgeist geworden ist, mit den durch die Welt eilenden Missionaren, die immer neue Gemeinden gegründet haben, was aus dem täglichen Miteinander, Beieinander der jungen Christen geworden ist, mit dem brüderlichen Teilen der Güter, was mit der alles verändernden Zukunftsperspektive geschehen ist, die ihr Leben doch so klar bestimmt hat. Und wenn ich das lese, wird mir klar, dass das ein Wort an mich ist. Ein Spiegel, den das Wort Gottes mir vorhält, mir und meiner Gemeinde, dass dieses Wort für mich geschrieben wurde. Im Zentrum steht hier tatsächlich nicht hohe Theologie, sondern es geht darum, dass der Apostel sagt, mit Christus, mit seinem Kommen, mit seinem Tod und mit der Tatsache, dass er uns vor dem Vater vertritt, wird etwas völlig Neues zum Ausdruck gebracht. Die Revolution in unserem Glauben wird geschildert. Es geht um die Frage, Christus ist gestorben und was ändert das? Dahinter steht die Sorge des Apostels um die Gemeinde in der Krise. Es geht nicht um die Theorie, sondern um die Praxis unseres Glaubens, um die Frage, ob wir mit unserer Freiheit etwas anfangen können oder ob das neue Leben mit Christus im Alltag versandet. Und das, behaupte ich, Schwestern und Brüder, ist auch die entscheidende Frage für mich und meine Gemeinde. Gemeinde, bist du noch Adventgemeinde mit klarem Ziel, mit brüderlich ausgestreckter Hand, mit dem wärmenden Wir und dem intimen Du vor unserem Gott? Oder ist das zur Nebenfrage mutiert, weil wir so viele andere Dinge im Kopf haben, weil uns so viele andere Programmpunkte beschäftigen? Es geht also um den Kontrast zwischen dem alten Weg und dem neuen Weg. Es ging darum, dass der Mensch im Alten Testament eben nicht einfach vor Gott hintreten konnte, sondern dass er einen Vermittler brauchte. So wie ich nicht in Magdeburg einfach zum Hörer greifen konnte und in Bonn bei der Deutschen Forschungsgemeinschaft anrufen konnte, dazu brauchte man in der DDR damals noch ein sogenanntes Fräulein vom Amt, was allerdings nicht ein Fräulein, sondern die Schlapphüte waren, die da alles mitgeschrieben haben. So war es im Alten Testament, dass du im besten Fall mit einem Priester und deinem Tier zusammen ins Heiligtum gehen konntest. Du konntest nicht allein vor Gott stehen. Du musstest jemanden haben, der das vermittelt, der sagt, was du zu tun hast und der dir dann sagt, was du als Buße, als Beichte tun musst. Das, sagt der Apostel, ihr Christen, das ist vorbei. Ihr braucht keine Genehmigungen, ihr braucht keine Überredungskunst und Bestechungsgelder, keine Schleichwege, um zu Gott zu kommen. Jetzt geht ihr den direkten Weg zu Gott. Es gibt Schlüsselworte in diesem Hebräer 10 und eins dieser Schlüsselworte finden wir in den Versen 20 und 21. Etwas wörtlicher übersetzt, als das bei Luther steht: Christus hat uns einen neuen Weg eingerichtet. Genauer übersetzt, eröffnet. Oder noch genauer, er hat einen neuen Weg gemacht, den es vorher nicht gab. Er hat den Vorhang zu Gott durchstoßen und ist der große Priester der Gemeinde. Ich kenne dieses Bild von frühester Kindheit an. Ich habe es gewissermaßen mit der Muttermilch aufgesogen. Aber die Frage ist, ob dieses Bild mich noch bewegt. Die Frage ist, ob das, was hier geschrieben steht, mein Leben noch bewegt. Ob ich dieses direkte, intime Verhältnis zu Gott habe, ohne Mauern, ohne Barrieren, ohne Helfer, ohne Umwege. Es geht um die Frage, was ich aus dieser einmaligen Chance mache. Oder Vers 19, ein weiteres Schlüsselwort. Die wir nun, Brüder, wir ergänzen, Schwestern, durch das Blut Jesu die Freiheit haben zum Eintritt in das Heiligtum. Freiheit, das ist ein Wort für meine Generation, für Menschen meiner Vita, das nicht hoch genug geschätzt werden kann. Als wir 1977 in Hamburg unsere ersten Schritte in der Freiheit taten, die Kinder völlig verunsichert ob der neuen Schulsituation, wollten wir die Welt sehen. Aber natürlich hatten wir kein Geld. Und so haben wir uns, ich habe mich mit einem Bruder zusammengetan, bei einer Versteigerung der Polizei einen VW-Bus ersteigert. Ich habe mehr ausgegeben, als ich gedacht hatte. Der Bruder bremste mich, aber ich wollte ihn haben. Und dann haben wir unsere Umzugskisten vollgepackt mit all dem, was man so unterwegs braucht. Und dann sind wir nach Skandinavien gefahren. Vorher hatten wir Skandinavien nur erahnen können, in Sassnitz, wenn die Fähre ankam. Jetzt konnten wir es erleben. Ein Bild hat sich mir eingeprägt. Wir kommen in eine Tankstelle in Schweden und ist ein Schild, ich kenne den Inhalt nicht mehr genau, aber ein Hinweis, dass in 10 Jahren die Grenze zu Norwegen sein würde. Ich sagte zu meiner Frau, dann hol doch mal unsere Pässe raus, damit die sehen, wer wir sind. Und dann kommen wir an die Grenze und auf der einen Seite der Brücke die schwedische und auf der anderen Seite die norwegische Fahne und nur die Brücke. Und kein Mensch hat sich für unseren Pass interessiert. Das ist Freiheit. Und dieses Bild beschäftigt den Apostel hier so, dass er sagt, nutzt diese Freiheit oder was macht ihr aus dieser Freiheit, die Gott euch geschenkt hat? Es geht hier eigentlich gar nicht um Freiheit, sondern genauer müssten wir übersetzen, und das ist sehr viel objektiver, hier ist ein juristischer Begriff gebraucht. Ihr habt die Berechtigung, ihr habt das Zugangsrecht, ihr habt die Vollmacht des Zutritts. Das heißt, die Tür ist offen. Nutze die Chance, die Gott dir gibt. Dies ist nicht nur Beschreibung eines Vorgangs der Heilsgeschichte, sondern dies ist auch Möglichkeit und ist auch Aufforderung für uns als gläubige Menschen. Was machst du aus der neuen Lage, die Gott dir schenkt? An diesem Satz, wir haben nun die Freiheit des Zugangs zu Gott, hängt mein ganzes Leben, hängt dein ganzes Leben. Ohne diesen Satz hängt dein Glaube völlig in der Luft. Gibt es in der Gemeinde vielleicht schöne soziale Kontakte, vielleicht etwas Kultur? Verstehen wir uns so gut wie in jedem anderen Verein? Sind wir human engagiert, spenden, damit andere Leute Wasser haben, versorgt werden, Decken bekommen? Aber mit meinem Glauben hat das nur sehr wenig zu tun. Mein Glaube hängt an diesem einen Satz, nun da wir haben die Freiheit des direkten Zugangs zu Gott. Du Christ, das ist das Fundament deines Glaubens. Nichts sonst. Nicht die Gebote Gottes. Nicht die Aufforderung zur Nächstenliebe. Nicht die Mission. Nicht Gemeindeleben. Nicht Sabbat. Nicht Lebensreform. Nichts ist die Grundlage für meinen Glauben als diese Aussage. Ich habe die Freiheit der offenen Türe zu Gott. Und da das nicht nur Beschreibung ist und etwas mit unserer Praxis zu tun hat, geht der Apostel Schritte weiter. Und er sagt zum einen, dass es nicht eine Sache ist, die wir erreicht haben. Ich schaffe nichts Neues, nicht mein Missionseifer, nicht meine Geldspenden, meine Rechtgläubigkeit mit dem Schlagarm der Bibel, nicht meine Askese ist das Entscheidende, sondern Gott, Christus, hat diesen Weg eingerichtet. Und alles, was danach kommt, hängt von diesem einen Satz ab, nun, da wir haben. Aber dann kommen diese Folgen, dann kommen diese Lasst-uns-Aufforderungen. Jemand, der mit der Grammatik umgeht, der weiß, das nennt man kohortative Selbstaufforderungen. Lasst uns das und das tun. Aber diese Sätze hängen alle von diesem einen Satz ab, von dieser einen Möglichkeit, die der Apostel hier beschreibt. Das heißt, es geht um die Frage, ob ich die Freiheit lebe, ob ich mit dieser Freiheit etwas anfange oder ob ich sie in Passivität ersticke und als Christ an geistiger Herzverfettung sterbe. Es ist einige Zeit her, da musste ich körperlich neu anfangen. Ich war in einer Rehabilitationsmaßnahme. Ich hätte nie gedacht, dass ich so etwas erfahren müsste. Und dann hat man uns gesagt, wie wir wieder zu normalen Kräften und zu normalen Menschen werden. Da mussten wir Treppen steigen, unter ärztlicher Aufsicht oder medizinischer Aufsicht. Und oben hat man uns dann gesagt, dass wir 100 Watt gebraucht hätten. Und dann kamen wir in Gymnastikgruppen und da wurden Bälle hin und her geworfen und wir mussten über einen Balken steigen und um uns selber drehen. Ich dachte, ich bin im Kindergarten. Aber das war notwendig, damit wir wieder zu normalen Kräften kommen. Und genauso notwendig ist es, dass ich als Christ meine Muskeln bewege. Ich sterbe als Christ, wenn ich nicht beweglich bin, wenn ich nicht beweise, dass ich aus dieser Freiheit etwas mache. Und deshalb schließt der Apostel sofort diese vier Lasst-uns-Sätze an, auf die ich noch kurz zu sprechen kommen muss. Der erste Lasst-uns-Satz, lasst uns vor Gott hintreten in Offenheit und Vertrauen, Vers 22. Die Türe ist weit geöffnet und deshalb nutze diese Möglichkeit. Ich rede darüber nicht, das ist meine Privatangelegenheit, aber ich muss mich selbst doch fragen, wie ehrlich und voller Vertrauen ich vor meinem Gott stehe, weil von diesem einen Punkt mein ganzes Leben regiert wird. Weil die Frage zu formulieren ist, ob ich vor lauter Aktivität und Lärm und Distanz den Kontakt zu ihm verliere. Zu fragen ist, ob ich und wann ich in Stille und Ehrlichkeit und Vertrauen vor Gott stehe. Und ob ich nicht die Gewichte in meinem Leben neu setzen müsste, Einkehr halten müsste bei mir und Gott. Und es könnte auch sein, dass in meiner Gemeinde so viel los ist, so viel Betriebsamkeit, dass ich dieses Stille vor Gott stehen auch hier in der Gemeinde vielleicht verlerne. Es ist wichtig, dass ich daraus lebe, weil sonst meine Lebensader ausgehöhlt wird, weil ich sonst eine Hülse werde, ein hohler Baum, der bei einem großen Sturm einfach umfällt. Eilen wir weiter zum nächsten, lasst uns. Vers 23, lasst uns festhalten am Bekenntnis der Hoffnung. Eigentlich steht hier unerschütterlich, unbeugsam, ungebrochen festhalten. Das ist also eine große Festigkeit, die da erforderlich ist. Die Theologen haben Unrecht, wenn sie hier von einem schriftlichen Bekenntnis reden. Darum geht es nicht. Sondern es geht um das Bekenntnis der Hoffnung. Es geht darum, dass die Hoffnung mein Leben bestimmt, mein Reden, mein Handeln bestimmt. Dass das meine Perspektive ist. Und dass ich mir das nicht nehmen lasse, auch in meinem Leben, auch in meiner Altersgruppe. Auch dann, wenn mich der Alterszweifel packt. Auch dann, wenn es drunter und drüber geht. Wenn es in meinem Leben und im Leben, vielleicht im Leben meiner Gemeinde, Krisen gibt. Bekenntnis der Hoffnung heißt, dass ich aus der Hoffnung lebe und dass das zu merken ist, dass das nach außen quillt, dass es nicht anders geht, als man das merkt. Dritte Lasst-uns-Forderung. Lasst uns zur Liebe provozieren. Bei Luther steht, lasst uns aufeinander achten. Das, denke ich, etwas schwach übersetzt, weil es so ein wenig an Auflauern und Beobachten erinnern könnte. Und dann sind wir wieder bald bei der Spionage. Nein, darum geht es nicht, sondern es geht darum, dass ich Verantwortung für meine Schwester, für meinen Bruder übernehme, dass ich mich der sozialen Ursünde enthalte mit der Frage, bin ich etwa meines Bruders, meiner Schwester, Kindermädchen? Wenn ich weiß, dass die Türe offen ist zu Gott, dann weiß ich auch, dass ich da nicht allein in sein Reich eintrete, sondern dass ich die Gemeinde an meiner Hand habe, dass ich weiß, dass da auch die Schwestern und Brüder, die in Not geraten sind, dazugehören. Ich weiß, dass das eine herbe Herausforderung auch und gerade für mich ist, der ich eher ein Klosterbruder als ein Vereinschrist bin. Aber darum geht es, dass ich spüre, dass Schwestern und Brüder neben mir sind, die auch das Recht haben, von mir mitgenommen zu werden, an dieser Perspektive mit teilzunehmen. Das ist ein starkes Signal. Lasst uns provozieren, oder einer übersetzt, lasst uns heftig reizen zur Liebe und zur Nächstenliebe. Der Apostel fordert, dass da ein Ruck durch die Gemeinde geht. Das Letzte, lasst uns, da fehlt das lasst uns, aber gedanklich ist es dabei. Lasst uns die Gemeinde nicht im Stich lassen, Vers 25. Ein Ausleger sagt, das ist das heftigste Wort, das der Apostel im ganzen Hebräerbrief formuliert hat. Wir sind eine Gemeinde der Ungleichen, aber mit dem gleichen Ziel. Und da gehören all die Schlagworte hin, wenn auch vergröbert, doch eine Bedeutung haben. Konservative und Liberale, die Stille und Andacht erwarten und die anderen, die quirliges Leben erwarten. Die einen, die zurückgezogen und reserviert leben. Und die anderen, die so kontaktfreudig sind, dass sie anderen auf die Nerven gehen. Die einen, die möglichst alles geregelt haben wollen, bis hin zur Vorschrift des Vegetarismus. Und die anderen, die alles offen halten wollen. Die einen, die robust sind und austeilen und kritisieren, und die anderen, die Sensiblen, die nicht mal ein Zucken der Wimpern vertragen, sondern sich dann sofort zurückziehen. Die alle gemeinsam? Ich könnte mir vorstellen, dass ich dem Herrn eines Tages auch einen Wunsch vorlegen würde, wie ich mir das Paradies vorstelle. Ich hätte sehr konkrete Vorstellungen. Aber in meinem Raum würden bestimmte Leute nicht dabei sein. Und deshalb ist es gut, dass es die Gemeinde gibt. Ich weiß sehr wohl, dass die Gemeinde ein Schleifstein ist, der gelegentlich schmerzt. Aber die Gemeinde ist aufs Ganze gesehen das Vehikel, das mich ins Reich Gottes bringt, keine Privatvereinigung. Die Gemeinde trägt durch, stabilisiert, bewahrt mich vor dem Untergang. Und dann fügt der Apostel noch hinzu, wie es bei einigen Sitte geworden ist, die Gemeinde zu verlassen. Oder ein anderer übersetzt, einige haben sich angewöhnt, die Gemeinde zu verlassen. Kommt ein Bruder nach dem Gottesdienst in einer großen Gemeinde zu mir, zum Händedruck, und er sagt, weißt du, ich ärgere mich über die Gemeinde nicht mehr. Sabbats feiere ich Gottesdienst mit Hubschellen. Trotz des Titels des Senders, das ist nichts für dich und mich am Sabbatmorgen. Das ist was für Kranke und Alte. Aber wir brauchen die Auseinandersetzung in der Gemeinde, das Gespräch. Wir brauchen den anderen, der uns korrigiert, der uns drückt, der uns die Hand schüttelt. Es gibt kein berechtigtes Argument bei Verletzung, Beleidigung, Unwahrheit, die Gemeinde zu verlassen. Nicht um der Gemeinde willen, sondern um deinetwillen. Der Christ lebt nur mit der Gemeinde. Ein Christ ohne Gemeinde stirbt. Der christliche Einzelgänger hat auf Dauer keine Chance zu überleben. Und deshalb gibt die Bibel immer wieder dieselbe Geschichte an. Es gibt keine Geschichte in der ganzen Heiligen Schrift, die so häufig erzählt ist wie der Auszug der Kinder Israel aus Ägypten. Warum? Weil die Gefahr bestand, dass ich wenn ich da mitgereist wäre, spätestens nach dem zweiten Jahr von diesen 40 Jahren gesagt hätte, Leute, das ist nichts für mich. Ständig aus den Koffern leben und diese Ungewissheit, diese militärische Unsicherheit und dann die Kinder und die Tiere und die Frage mit dem Essen und Trinken, nichts für mich. Ich könnte mir vorstellen, dass ich irgendwo in einer Oase gesagt hätte, ich bleibe jetzt hier. Meine Frau und ich, wir haben die größte Oase in dieser Region südlich von Kairo aufgesucht. Eine Riesenoase. Da wird das ganze Gemüse für die Hauptstadt produziert. Es gibt Bäume, es gibt Wasser, es gibt Schatten. Und da könnte ich leben. Aber nicht 40 Jahre, so wie das Volk. Und hoffentlich wäre dann jemand zu mir gekommen, einer vielleicht von den Alten, denen ich das abnehme, hätte gesagt, du, wenn du hier bleibst, kommst du nie ans Ziel. Und deshalb ist diese Geschichte so häufig erzählt in der Bibel. Und deshalb auch die schlechteste, die zerstrittenste, die chaotischste Gemeinde ist besser als keine Gemeinde. Wie kommt der Apostel dazu, das sei das Letzte, so deutliche Worte zu formulieren? So scharfe Worte, ist das nicht eine neue Gesetzlichkeit? Es ist keine, wenn ich begriffen habe, dass ich damit nur meine Freiheit lebe, dass ich die Freiheit auskoste mit meinem Handeln, in meinem Verhältnis zu Gott, in meiner Perspektive, was das Reich Gottes angeht, in meiner Gemeinde. Deshalb ist das nichts weiter als Praktizieren der offenen Türe zu Gott. Und auf der anderen Seite schließt er mit dem Satz, und dies umso mehr, je näher der Tag rückt. Der heranrückende Tag. Ein ungeheuer starkes Motiv. Wie wir unsere Kinder ermutigt haben, macht etwas aus der Freiheit. Lasst euch ausbilden. Lernt Sprachen. Dann kann etwas werden. So ist es die große Aufforderung des Apostels hier. Mach etwas aus der Freiheit, die Gott dir geschenkt hat. Du brauchst keinen Priester. Du brauchst kein Tier, das um deinetwillen geschlachtet werden muss. Du kannst sofort und direkt zu Gott gehen. Und dann lebe so. Und dies, je näher der Tag rückt. Letzte Geschichte. Der erste Kindergeburtstag ist angesagt. Wir wohnten in Berlin und es gab eine Zeit, wo Kinder, ich hoffe nur unsere, nicht so ganz ordentlich waren. Da gab es einen Karton mit Spielzeug, das kaputt gegangen war und von dem die Kinder erwarteten, der Papa macht das wieder heil. Stand irgendwo und was hatten wir diskutiert? Schmeiß das Zeug weg, nichts zu machen. Dann komme ich eines Tages nach Hause. Im Flur steht alles Mögliche herum. Da steht dieser Karton und ich sage, was soll das? Ja, der kommt weg. Nach allen Diskussionen kommt auf einmal der Karton weg. Was war geschehen? Kindergeburtstag ist angesagt. Sollen wir das etwa unseren Freunden zeigen? Und dann hatten sie Schuhe geputzt und nicht nur die eigenen. Was hatte sich geändert? Die Perspektive war, da kommt ein tolles Erlebnis. Und darauf wollen wir uns vorbereiten. Ich wünschte, dass meine Hoffnung, meine Perspektive die Prioritäten in meinem Leben neu ordnet. Was hält und treibt mein Leben angesichts der Dinge, die mir auch in meinem Leben und in dieser Gesellschaft und möglicherweise in meiner Gemeinde nicht gefallen. Nutze oder versäume ich die große Freiheitschance meines Glaubens? Was ändert der kommende Tag? Lasse ich mich durch Ärgernisse, durch Missverständnisse, Verleumdungen, Eitelkeiten wegdrängen, wie es bei einigen Sitte geworden ist? Der Herr schenke oder bewahre uns den offenen Weg zu Gott. Der schaffe die Perspektive, die wir brauchen. Die große Freiheit zu nutzen, die Gott uns geschenkt hat. Amen. Herr, ich danke dir für die große Freiheit, die du uns als deinen Kindern schenkst. Ich danke dir für die Freiheit, die ich in meinem Leben erlebt habe. Ich danke dir für die Gewissheit, dass du uns immer führst, dass du uns immer eine offene Tür gewährst, dass du immer da bist für uns. Und ich bitte dich, gib, dass das die oberste Priorität in unserem Leben hat, dieses enge Verhältnis zu dir. Und gib, dass sich von da alles regelt in unserem Alltag, in unserem Denken und Reden und Handeln, in unseren Motiven, unseren Mitmenschen gegenüber, unseren Schwestern und Brüdern gegenüber. Herr, ich danke dir, dass ich neben mir Schwestern und Brüder habe, die auf demselben Wege sind, die heim wollen in dein Reich. Gib, dass uns nichts und niemand dieses Ziel verrücken kann. Und gib, dass wir so leben mit dieser Perspektive, dass wir wissen, wir kommen bei dir an. Das schenke uns aus deiner Gnade. Amen.